Ich bin auf die Idee gekommen, doch noch etwas zu reflektieren über Ansatzpunkte und auch Konsequenzen der algorithmischen Komposition, die hier eigentlich für uns thematisch geworden ist. Und dabei dachte ich, dass Klang es erforderlich war aus den technischen Gegebenheiten der Klangproduktion. Wir haben das verfolgen können über die Spannungssteuerung, die bereits erweiterte Möglichkeiten der Programmierung bot und infolgedessen sozusagen dazu einlud und auch dann die Testmöglichkeiten anbot, um gewisse allgemeine Festlegungen des musikalischen Verlaufs also technisch, mechanisch ausführen zu lassen. Wir haben auch gesehen, dass die serielle Kompositionsweise dabei gewisse theoretische oder wie soll ich sagen, geistige, könnte man sagen, Hintergründe geboten hat, weil auch da gewisse Formen des Ablaufs, des Verlaufs von vornherein festgelegt werden. Nicht nur einfach um der Spielerei willen, weil es eben Spaß machte, auf einen Knopf zu drücken und daraufhin irgendeinen mechanischen Ablauf in Gang zu setzen, sondern auch weil man meinte, dass sich der strukturelle Gehalt der Musik auf diese Weise außerordentlich gut einerseits festlegen und andererseits auch kontrollieren lässt. Zu diesen äußeren Umständen und der Computer natürlich dann zum Schluss hat dann sagen wir mal, das zweckmäßigste Instrument zur Verfügung gestellt, um solche Befehlsketten zu definieren. Das heißt, dass Befehle befolgt und davon dann abhängig gemacht werden. Dazu kommt, das wollte ich jetzt eigentlich ausführen, auch schon diesen äußeren Strom der Ereignisse, der den Weg geebnet hat zu dem, was man heute algorithmische Komposition nennt, noch einen inneren Weg, denn es gehört natürlich auch eine innere Bereitschaft dazu, um so etwas zu tun. Ich habe öfter erwähnt, dass für jemanden, der gewöhnt ist, impulsiv zu arbeiten und einfach dem Strom seiner Gedanken, seiner Empfindungen, seiner musikalischen Vorstellungen zu folgen und die dann niederzuschreiben, zurückzublättern und auf diese Weise nach und nach den Gesamtzusammenhang herzustellen, algorithmisches Komponieren wahrscheinlich nicht in Frage kommt, weil seine musikalische Vorstellung sich dazu nicht eignet, weil seine musikalische Vorstellung dann wohl nicht in erster Linie von solchen Strukturmomenten bestimmt ist. Aber selbst dann noch, wenn solche Strukturmomente vorliegen, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, sie auszuführen. Auch ohne Computer, ohne Spannungssteuerung und derartige Hilfsmittel kann man ein strukturelles Werk komponieren. Das Beispiel der seriellen Musik hat das ja gezeigt. Nun, diese Bereitschaft, die ist bei mir, wenn ich das zunächst mal aus der persönlichen Perspektive darstellen soll, hat sich tatsächlich aus den Notwendigkeiten der äußeren Umstände ergeben. Wenn man weil im elektronischen Studio die Klangproduktion halt nicht anders möglich war, es gab keine Taste, auf die man drücken und einen vollständigen musikalischen Klang herstellen konnte, sondern er musste mühsam aus seinen verschiedenen parametrischen Bestandteilen erst zusammengesetzt werden. Das heißt, dass man auf diese Weise den holistischen Blick auf die klingende Materie verliert und sich anfängt zu interessieren für den Umstand, dass der Klang als Ganzer eigentlich inwendig bereits zusammengesetzt ist. Jemand, der diese Notwendigkeit nicht erfahren hat, wird wahrscheinlich weniger leicht auf die Idee kommen, sich in dieser Welt etwas abstrakterer Vorstellungen, aus denen sich dann die konkreten Klangereignisse ergeben, zu bewegen. Nun, bin ich nicht ganz sicher, weil ich improvisiere jetzt ein bisschen, versuche da meine Gedanken zu ordnen, hoffe, dass mir das einigermaßen gelingt. Denn es gibt viele Komponisten, die Computer und Algorithmen benutzen, ohne sich auf derartige Erfahrungen zu stützen, von denen ich immer wieder zu berichten versuche, sondern die den Computer sozusagen vorfinden und ihn benutzen als das, was er ist und das, was er bietet. Und wenn er die Möglichkeit bietet, ein Stück für ein Programm zu komponieren, warum nicht? Und auf diese Weise kann man natürlich während ebenfalls algorithmische Komponierung, aber es geht hier natürlich um zwei verschiedene Dinge. Auf der einen Seite um die Nutzanwendung von solchen Programmen und auf der anderen Seite um die Herstellung solcher Programme. Und ich glaube, worauf mein Akzent bisher im Wesentlichen gefallen ist, ist nicht so ausschließlich die Anwendung von komponierenden Algorithmen, sondern vor allem auch ihre Analyse und ihre Synthese. Das heißt, die Frage, die ich mir habe stellen müssen, ehe ich mein erstes Programm schrieb, was kann ich in das Programm, was muss ich in das Programm reinstellen, reinschreiben, was bietet mir meine Erfahrung, was muss ich durch Experimente erst feststellen, inwieweit kann man musikalische Verläufe durch Regeln festlegen und dergleichen mehr. Wobei natürlich ich immer unterstützt wurde von der Vorstellung, dass Musik bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, auch doch wesentlich von Regeln bestimmt wurde. Mal strenger, mal weniger streng. Aber jedenfalls ist die Vorstellung, dass innerhalb der Musik eine gewisse Ordnung herrscht, die dann, sagen wir mal, den Sprachcharakter der Musik ausmacht, denn ohne eine solche innere Ordnung kann man höchstens lallen oder jedenfalls keine wohlformulierten Sätze äußern. Das hat es immer gegeben. Die Demontage des Klanges in seine einzelnen parametrischen Bestandteile wurde natürlich dann unmittelbar gefolgt von der Demontage der Form. Denn auch die Form ergibt sich nicht als Ganze, sondern setzt sich aus Einzelteilen zusammen. Und auch da kann man sich wieder die Frage stellen, ob die demontierte Form, die Bestandstücke der Form, einem noch einen ganz direkten, einen unmittelbaren Eindruck geben oder Begriff geben von dem, was man sich unter musikalischer Form vorstellt. Ich kann mir vorstellen, dass es, wie soll ich sagen, beim impulsiven Komponieren wird man ganz sicher von einer Formvorstellung geleitet in erster Linie. Während des kompositorischen Aktes natürlich jederzeit korrigiert werden kann, aber dann ist das auch wiederum mehr eine Art von Ganzheitserfahrung, weil eine Form natürlich alle Einzelheiten der Partitur beteiligt sind. Also alle Dimensionen sozusagen. Wir reden von den Parametern des Klanges, wir können von den Parametern der Form genauso gut reden. Und ich habe tatsächlich schon früher, als ich über diese Sache theoretisch nachzudenken anfing, die elementaren Parameter oder die physikalischen Parameter für mich unterschieden von den formalen Parametern, die also nicht einfach sich erschöpfen in Dingen wie Ton, Höhe, Lautstärke oder Dauer, sondern die beispielsweise dann Begriffe hervorbringen wie Wiederholung. Wiederholung, das ist in dem Sinne kein physikalischer Parameter, sondern eher ein Formparameter, ein formaler Parameter, der also in die Gestaltung der Form eingreift und nicht so sehr in die Gestaltung des Klanges. Und so gibt es Lehre natürlich sehr viele, wenn ich etwa Begriffe benutze wie Gegensatz oder Fortsetzung oder Rekapitulation oder Rückgriff auf etwas und dergleichen mehr. Das sind das alles Begriffe, die in der seriellen Kompositionstechnik in erster Linie gar nicht so recht vorkommen, die man sich aber doch sehr gut als formale Parameter zu dem Ensemble der direkten, ich habe das mal Klavierausdruckparameter, glaube ich, genannt, also das, was man so in allererster Linie sieht auf dem Notenpapier und auch in allererster Linie analysiert. Also Ton, Höhen, Dauer, Lautstärken, Oktav, Register und derartige Dinge mehr. Vorstellung der Klangdemontage und der Formdemontage löst Dinge in Einzelheiten auf, die für sich betrachtet eigentlich dann die Musik, die Beziehung zur Musik verloren haben. Es ist doch ein Unterschied, ob ich mir vorstelle, wie, sagen wir mal, eine Melodie sich entwickelt, wo alle Parameter bereits enthalten sind. Eine Melodie ist nicht bloß eine Tonfolge, das wäre eine Reihe oder etwas derartiges, sondern eine Melodie ist gleichzeitig auch rhythmisch gegliedert. Man hat auch vielleicht eine Vorstellung davon, dass sie auch formal gegliedert ist, also sagen wir mal einen Höhepunkt erreicht oder dass sich Auf- und Abwärtsbewegungen irgendwie die Waage halten und was es davon mehr gibt. Während die Demontagestücke, die dann also übrig bleiben, parametrisch gesehen, diese Ganzheitsvorstellung der Melodie eigentlich nicht ermöglichen, und statt in Tönen und Melodien zu denken, stelle ich mir dann etwa Lautstärkenverhältnisse vor. Ich kann mir ein Konzept machen für eine musikalische Form, die lediglich zunächst aus Lautstärken besteht. Das ist ein bisschen hergeholt vielleicht, aber ich denke dann an etwa die Gruppen für drei Orchester von Karl-Heinz Stockhausen, in dem die Rhythmik als erste komponiert wurde. Er hielt sich damals in der Schweiz auf für einen längeren Arbeitsaufenthalt und hatte die gesamte Rhythmik der Gruppen für drei Orchester zunächst einmal komponiert. Da war noch keine einzige Tonhöhe, da war noch keine Instrumentation, da war da überhaupt nichts. Diese rhythmische Konstruktion ergab sich aus der Allintervallreihe, die dem ganzen Stück zugrunde liegt, und aus den Proportionen der Allintervallreihe hat er dann die rhythmische Proportionen abgeleitet, und aus den rhythmischen Proportionen, sagen wir mal, mehr in der Größe der Form, Größenordnung der Formgestaltung, die rhythmischen Vorstellungen entwickelt in der Überlagerung unterschiedlicher Rhythmen. Wir haben das ja jetzt mehrfach bei der Betrachtung von Projekt 1 gesehen, dass man also eine metrische Einheit einteilen kann in zwei Halbe oder drei Drittel, vier Viertel, fünf Fünftel und so weiter. Und dann kriegt man also das, was Stockhausen dann seine Zeitformanten oder seine Formanten genannt hat, womit die Akustiker dann nicht so ganz einverstanden waren, weil die den Begriff bereits für andere Inhalte gepachtet hatten. Man hat es dann unternommen aus diesen vier Viertel, Fünftel, Sechstel und so weiter, diesen ganzen rhythmischen Folgen wieder Stücke herauszuschneiden. Das kann man dann auch wieder nach mehr oder weniger seriellen Vorstellungen tun, sodass also insgesamt nach einigen Wochen oder Monaten Arbeit, ich weiß nicht wie lange, dann schließlich eine vollständige rhythmische Partitur herauskam, in der die gesamte Rhythmik dieses doch umfangreichen Stückes bis an alle Details bereits festlag, sodass dann danach, nachdem er nach Köln zurückgekehrt war, er sich daran machen konnte, jetzt an diese bereits festgelegten Zeitstellen Tonhöhen einzusetzen, sie für bestimmte Instrumente vorzusehen, Lautstärken und so weiter. Das war dann ein zweiter Akt. Weil das ist ein doch sehr weitgehender Akt der Demontage, obwohl er gerade bei Stockhausen nicht zur algorithmischen Vorstellung in dem Sinne geführt hat. Ja, im Sinne der seriellen Musik schon, aber weiter ist er damit, soweit ich weiß, dann auch nie gegangen. Und diese Demontage macht dann plötzlich diese Elemente flüssig und, sagen wir mal, abstrakten Erwägungen zugänglich, bei denen man von vornherein nicht weiß, in welcher Weise sie sich im Gesamtwerk eines Musikstückes äußern werden. Wenn ich, sagen wir mal, eine Folge von Lautstärken mir vorstelle, die irgendwie formgliedernd auftreten sollen, dann ist für einen Forte-Abschnitt überhaupt nicht gesagt, was in diesem Forte-Abschnitt dann so laut klingen wird. Aber ich habe eine wohlerwogene Reihe von, sagen wir mal, Lautstärkenproportionen bereits hergestellt, so wie ich etwa für eine Zwölfton-Komposition eine wohlerwogene Zwölftonreihe zunächst einmal aufstelle, ohne deswegen wissen zu müssen, wie im Einzelnen das Stück sich entwickeln wird. Ich weiß nur, dass ich das Stück aus den Proportionen der Zwölftonreihe entwickeln werde. Und tut man dann in einer mehr oder weniger strengen Form, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass eine Vorentscheidung in Form der Zwölftonreihe vorliegt, eigentlich doch für allerlei verwendet werden kann und nicht nur für das eine Stück, was dann tatsächlich daraus entsteht. Und bekannt ist ja auch, dass Komponisten zuweilen Zwölftonreihen andere Kollegen benutzen, um völlig andere Stücke daraus zu komponieren, eine Art von Hommage an verehrte Komponisten. Diese Vorstellung der Verflüssigung des Materials durch die Montage war für mich eigentlich ein wesentlicher Zutritt, eine Vorstellungshilfe für algorithmische Verfahren, denn ein demontiertes Element, was nicht in sich selbst bereits eine eigentliche musikalische Vorstellung erzeugt, wird doch zur Musik dadurch, dass es zu anderen seiner eigenen Art in Beziehungen tritt und das nicht nur einfach, sondern in komplexer Weise, in wiederholter Weise, sodass diese Beziehungen auf die Dauer deutlich werden. Es ist ja so, wenn Sie sich etwa eine Anzahl beliebiger, durch Zufall zusammengekommener Klänge vorstellen, dann ist es durchaus denkbar, zwischen ihnen musikalische Beziehungen festzustellen, ohne dass ein Autor vorhanden ist, der mal Musik oder Komposition studiert hat und für diesen musikalischen Zusammenhang verantwortlich zeichnet. Cage hat das beispielsweise in sehr großen Stil vorgeführt, aber ich denke jetzt an ganz einfache Dinge. Während wir, wenn wir im Straßenverkehr sind und wir eine Fahrradklingel und eine Autohupe und einen Lastwagen und dergleichen, wir kaum auf die Idee kommen, zwischen ihnen musikalische Beziehungen zu stiften. Obwohl wir das könnten. Und so Leute wie Cage ist das ja sogar anraten, dass man das tun sollte. Oder aus der Cage-Schule sind ja solche Kompositionen bekannt, wie dass man sich auf eine bestimmte, von mittags um 12 bis 1 Uhr auf eine bestimmte Kreuzung stellen und den Straßenverkehr als Musikstück erfahren soll. Ich habe das nie ausprobiert, ich weiß nicht, ob Sie das so ausprobiert haben. Das ist etwas schwierig. Dagegen mit Klingen, die von vornherein schon eine gewisse Beziehung oder vielleicht noch eine ganz äußerliche Beziehung zu musikalischen Zusammenhängen haben, also Klänge von Musikinstrumenten, auch wenn sie nicht musikalisch eigentlich geordnet sind, doch schon die Möglichkeit bieten, zwischen ihnen musikalische Beziehungen herzustellen. Und es ist durchaus selbst denkbar, dass man ein mehr oder weniger zufällig zustande gekommenes Stück als eine wohl komponierte Form erfahren kann. Es soll da mal so eine Diskussion gegeben haben zwischen Cage und Boulez, wo gerade über dieses Problem dann verhandelt wurde, über die Unterschiede zwischen der Zufallskomposition bei Cage und der sehr strikten seriellen musikalischen Form bei Boulez. Wobei wir uns dann fragten, was dann wohl eigentlich der Unterschied ist und ob nicht alle beide im Endeffekt doch auf dasselbe hinauskommen. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass so ein Orchester eigentlich ein verlängerter Arm, eine verlängerte Klangquelle des Komponisten ist. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Komponist ein Stück komponiert, dass ein Orchester spielt, aber kein Mensch zuhört. Ist die Musik dann aufgeführt worden oder nicht? Oder hat das Orchester jedenfalls noch zugehört. Aber es kann ja auch ein Computer gewesen sein mit Lautsprechern. Und wenn Sie alle das Zimmer verlassen und ich über die Lautsprecher ein Stück spiele, hat die Aufführung stattgefunden oder nicht, wenn es keine Zeugen gegeben hat? Angenommen, ich setze einen Zeugen hier in das Zimmer, der noch nie in seinem Leben Musik gehört hat, überhaupt nicht weiß, was das ist, gar keinen Begriff davon hat. Wir können uns das schwer vorstellen, dass es so jemanden gibt in unserer von Musik überschwemmten Welt. Aber stellen wir uns mal eben für eine Sekunde vor. Was würde er erfahren? Wäre er Zeuge der musikalischen Aufführung? Man könnte das bezweifeln, im physikalischen Sinne natürlich schon, aber nicht im erlebnismäßigen Sinne, sodass da jemand ist, der auf diesem Augenblick eine musikalische Erfahrung macht, in dem Sinne, was wir unter Musik verstehen, durch die schiere Tatsache, dass über die Lautsprecher Musik abgespielt wird. Was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, dass der Zuhörer letzten Endes derjenige ist doch, der das Stück zu Ende komponiert und dass ein gut komponiertes Stück eigentlich dasjenige ist, was dem Zuhörer die besten Handhaben, die besten Handgriffe bietet, um an ihm sein eigenes musikalisches Verständnis zu erproben oder seinen musikalischen Spaß zu haben, seine musikalische Befriedigung zu erfahren, seinen musikalischen Erfahrungsbereich zu vergrößern und dergleichen mehr. Das sind alles Gedanken, die mir bei der Fragestellung kommen, wie steht es mit algorithmischer Musik, denn dasjenige Instrument, das algorithmische Instrument, das, was die Musik komponiert, ist ja selber total unmusikalisch. So ein Computerprogramm ist unmusikalisch. Und auch die Strippen, mit denen man in einem spannungsgesteuerten Studio die verschiedenen Apparate miteinander verbindet, wissen von Musik nichts. Was dabei herauskommt, letzten Endes wird erst von einem Komponisten oder von einem Publikum als mögliche Musik und dann möglicherweise auch sogar als befriedigende, vielleicht auch ärgerliche Musik erfahren. Dieser innere Weg zur algorithmischen Musik, den ich hier eben anzudeuten versuche, besteht also doch im Wesentlichen darin, auch dass man sich vorstellt, dass dem Hörer letzten Endes, wobei ich durchaus einschließen, dass der Komponist der Erste, sein eigener und sein erster Hörer ist, aber immerhin doch dem Hörer letzten Endes etwas angeboten wird, das in irgendeiner Weise von dem Organ, mit dem Musik erfahren wird, also aufgenommen werden kann. So wie es verträgliche und unverträgliche Speisen gibt, so gibt es auch verträgliche und unverträgliche akustische Zusammenhänge, die in einer der einen oder anderen Weise dann als Musik erfahren werden. Nur das, muss ich sagen, hat mir eigentlich auch den Mut gemacht, um solche algorithmischen Verfahren ins Auge zu fassen, weil ich mir sage, dass die Herstellung von sinnvollen musikalischen Zusammenhängen auch selbst schon auf dem parametrischen Niveau eigentlich ausreicht, um eine akustische Welt herzustellen oder darzustellen, in die hinterher die Hörer nur gewissermaßen eintreten können. Ich sehe das, weil das fällt mir jetzt, wo ich darüber rede, deutlich auf, doch in erster Linie vom Standpunkt des Programmierers, möchte ich beinahe sagen. Nicht so sehr des Komponisten, sondern des Programmierers, also des programmierenden Komponisten. Und ich habe, ja, würde selbst so weit gehen zu sagen, dass ich mich auch als Programmierer, als Komponist gefühlt habe, dass ich meine Programme nicht als Programmierer geschrieben habe, sondern der ich auch von Hause aus nicht bin, sondern als Komponist. Das heißt, ich betrachte Projekt 1 eigentlich als eine musikalische Schöpfung, die nur eigentlich ein Komponist zustande bringt. Ein Programmierer, der nicht komponieren kann, hätte dieses Programm beispielsweise nicht schreiben können. Also ich gehöre doch schon gewisse fachliche Kenntnisse oder Erfahrungen dazu, um eine musikalische Welt dann in parametrischer oder algorithmischer Form zu beschreiben. Ja, das sind, ja, bitteschön.
Aber ich frage mich immer, ob Sie nicht auf Ihrem sehr speziellen Weg nun irgendwie einen anderen Blick gefunden haben, weil wir am Anfang dieses Vortrages betont haben, dass Musik irgendwie gleich Sprache ist. Aber ich gerade jetzt in der Form, wenn man das so weiterentwickelt und parametrisiert und in einen Algorithmen umsetzt und so weiter, dann sehe ich da nicht mehr unbedingt den Sprachzusammenhang.
Das hängt davon ab, wie die Sprache definiert.
Ja.
Es gibt begreifliche und unbegreifliche Sprachen. Wenn ein Chinese zu Ihnen spricht, dann wissen Sie, dass er spricht, dass die Sprache ist, sonst verstehen Sie kein Wort. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man für Sprache eine Definition finden kann, die nicht das Verständnis des Zuhörers zur unbedingten Voraussetzung hat. Wir reden ja auch etwa von der Sprache der Tiere. Wir wissen, dass Tiere sich untereinander verständigen. Auch kostet es große wissenschaftliche Mühe, um im Einzelnen herauszukriegen, auf welche Weise sie das tun. Man denkt etwa an die berühmte Bienenforschung, nicht wahr, mit der Sprache der Bienen und dergleichen, oder der Waldfische, was immer sie wollen. Man ist überzeugt, dass es ein sinnvolles Verständigungs-, ein Kommunikationsmittel ist, dadurch Sprache, ohne dass wir im Einzelnen wissen, aus welchen Elementen die Sprache sich zusammensetzt und in welcher Weise durch die Sprache dann die Kommunikation zustande kommt. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass Musik, auch wenn wir sie eine Sprache nennen, eine begriffslose Sprache ist. Und infolgedessen doch anderen, anderen Gesetzen gehorcht, anderen Möglichkeiten bietet. Schon die Tatsache, wenn ich sage, da kommt jemand zur Tür herein, dann weiß jeder von Ihnen, was ich meine und was da vor sich geht. Also die Information wird in gleicher Weise begriffen. Dagegen, wenn ich eine bestimmte musikalische Phrase spiele, dann könnte es durchaus sein, dass wenn wir jetzt so 8 Leuten sind, dass 8 verschiedene Empfindungen oder Erfahrungen dabei. Obwohl jeder weiß, es ist Musik und jeder kann gewisse Bemerkungen über das Gehörte machen, aber dennoch kann man es doch in unterschiedlicher Weise auslegen. Also anders gesagt, Musik ist in dem Sinne nicht eindeutig. Und auch wenn ich, sagen wir mal, jetzt sei es so algorithmisch oder einfach mit Papier und Bleistift irgendeinen musikalischen Zusammenhang beschreibe, dann kann der doch in sehr unterschiedlicher Weise ausgelegt werden, was der Komponist ja schon selber tut, indem er beispielsweise Variationen schreibt oder Varianten bildet oder sich innerhalb des Verlaufs des Stückes auf etwas Gegebenes bezieht, ein Thema und dergleichen bezieht und das noch in der unterschiedlichen Weise. Das heißt, die Zusammenhänge werden immer wieder auf eine andere Weise hergestellt und das ist gerade das, was ja auch den Spaß am Musikhören eigentlich verursacht, ohne dass man genau sagen könnte, was da passiert, warum es passiert, was es bedeutet, was es sagt. Es sagt nichts, es bedeutet nichts, es ist ein Spiel mit Beziehungen eigentlich mehr, aber in jedem Fall kein Spiel mit Begriffen. Insofern meine ich schon, dass man
und wenn man nicht mehr so konkret etwas ausdrücken muss, was dann irgendwie dekodiert wird, bezweifle ich, dass man dann noch von Sprache reden muss, ob das nicht etwas anderes ist vielleicht.
Ja, vielleicht würde ich den Begriff Sprache vielleicht durch ein Zeichensystem ersetzen. Also Sprache ist vielleicht nicht so ganz eindeutig definiert. Also Sprache wäre es in dem Sinne, dass es eine eindeutige festgelegte Syntax hat. Also die Beziehungen untereinander sind formalisiert, würde ich sagen. Auch bei Musik genau wie bei Sprache.
Ja.
Nur bei der Musik ist eben der Unterschied, denke ich, dass, wie gesagt, dass die Bedeutung eigentlich dahinter nicht festgelegt ist. Im Gegensatz zur Sprache, wo die Bedeutung fest
zu. Ja, diese lexikalische Bedeutung kommt dann noch dazu. Aber Sie erwähnen gerade das Zeichensystem. Gut, das ist einfach der Vorrat an denkbaren Zeichen. Dann kommt die Syntax dazu, doch gewisse Regeln, die Zusammensetzung solcher Zeichen regeln. Und bis dahin sind wir immer noch zunächst mal bei der Musik. Und wenn jetzt die einzelnen Zeichen oder komplexere Bildungen auch noch festgesetzte Bedeutungen kriegen, die von vornherein festliegen, dass ein Tisch eben ein Tisch ist und kein Stuhl, dann sind wir tatsächlich über die Musik doch eigentlich schon ein Stück hinaus. Die Frage ist, von welchem Augenblick an soll man es zur Sprache nennen? Das Zeichensystem, würde ich sagen, ist keine Sprache. Ein durch eine Syntax geregeltes Verfahren, die Zeichen zusammenzusetzen, dachte ich, müsste man schon in Sprachen zurechnen. Jedenfalls meine ich, dass das üblich ist, das zu tun. Ja. Es gibt zum Beispiel, es gibt diese generativen Grammatiken, nicht? Chomsky angefangen mit, die zum Ziel haben, letzten Endes auch die menschliche Sprache zu erklären. Aber die Theorie setzt natürlich sehr viel niedriger an. Und nennt etwas bereits eine Grammatik oder eine Sprache, wo noch lange keine aussprechbaren und verständlichen Sätze rauskommen. Also, und insofern habe ich damit nicht solche Schwierigkeiten. Aber ich verstehe sehr gut, dass man da seine Zweifel haben kann. Ich meine, ich habe sie eigentlich auch. Und ich habe manchmal auch gedacht, Musik als Sprache, ich habe da gewisse, weil ich da nicht weiß, wo liegt die Grenze zwischen unserer Sprache, die wir jetzt miteinander reden, und der Musik. Das ist doch deutlich ein Unterschied da. Bringen Sie mir mal eine Tasse Kaffee, kann ich musikalisch nicht ausdrücken, selbst wenn ich eine Arie komponieren. Aber mit den musikalischen Mitteln alleine geht das eben nicht.
Aber Sie sprachen ja noch von Verträglichkeit. Und würden Sie so eine Verträglichkeit sehen in der Dimension der Konventionen? Ja. Oder der in aller Dimension auch des Bezeichneten?
Ja, Traditionen helfen. Aber machen allein, glaube ich, nicht für die Verständlichkeit aus. Aber sie helfen natürlich sehr. Wenn ich denke, noch als neue Musik noch neu war, was für ein Schrecken die Leute bekamen. Aber wie rasch sie sich dann auch wieder daran gewöhnt haben. Das ist eben Gewöhnung, Tradition. Die Frage ist tatsächlich, und das habe ich eigentlich die vergangene Woche wohl versucht, ein bisschen darzustellen, inwieweit es möglich ist, wo liegen eigentlich die Grenzen der Musik? Was darf ich noch als Musik bezeichnen, was darf ich nicht als Musik bezeichnen? Ich kann einen Algorithmus schreiben, der Klänge erzeugt und diese Klänge in eine bestimmte Reihenfolge bringt. Ich kann Ihnen das vorführen. Sie sagen ja, das find ich kein gutes Stück, das finde ich nicht mal Musik, das sind willkürliche Klänge. Es kann aber auch sein, dass Sie hinterher nicht glauben wollen, dass es ein Computer gewesen ist, weil es durchaus all die Züge trägt, die ein von einem lebenden Komponisten komponiertes Stück auch hat. Es gibt mit Computern komponierte Stücke, die von ohne Computer komponierten Stücken absolut nicht zu unterscheiden sind. Und warum nicht? Das ist auch sehr einfach, weil schließlich ob der Komponist die Regeln, die er sich selber gibt, befolgt und damit seine Sinfonie schreibt, oder ob er die Regeln erst einem Computer eindiktiert und der Computer, der das Stück ausführt, ist letzten Endes egal, wer diese Regeln ausführt. Die Frage ist eben nur, wie weit sich ein lebender Komponist tatsächlich von Regeln leiten lässt, während er in dem Augenblick, wo er einen Computer benutzt, diesen Regeln ausgeliefert ist. Und das ist dann eben die Frage, welche Regeln kann man noch beantworten, wie weit kann man gehen, wie weit soll man gehen. Für mich ist es die Frage, wie weit sich tatsächlich die musikalische Zusammenhangsbildung auf eben Zeichensysteme und syntaktische Größenordnungen beschränken lässt. Manchmal kommt aus dem Computer etwas raus, was einem überhaupt nicht gefällt, und manchmal kommt aus dem Computer etwas raus, was einem ganz besonders gut gefällt und was einem selber gar nicht eingefallen wäre. Also so gesehen ist es, sagt das alles nicht sehr viel. Ich möchte gerne ein anderes kleines Beispiel hier einfügen. Das gehört nicht direkt hierher, aber es fällt mir gerade ein und ich sehe keinen direkten Zusammenhang in der näheren Zukunft, um das noch anzubringen. Es gibt einen Musikgelehrten, der heißt Otto Lasker. Haben Sie jemals von ihm gehört oder von ihm was gelesen? Er hat mal ein Programm gestartet bei uns in der Soziologie, das hieß Observer. Und dieses Observer-Programm war nicht dazu gedacht, um sagen wir mal Musikhörer zu testen, auch nicht um Musik zu komponieren. War eigentlich im Rahmen des Kreativitätsforschung, um herauszukriegen, wie kreativ jemand ist, soweit man das überhaupt messen kann. Aber wenn man das messen will, muss man sich dafür irgendein Verfahren ausdenken. Und naja, wenn Sie ein Volksschullehrer fragen, wie kreativ seine Schüler sind, dann wird er darauf eine Antwort haben. Der unterscheidet das doch durchaus. Nur, wenn man das wissenschaftlich untersuchen will, vor allem auf musikalischem Gebiet, dann muss man das Instrument dafür schon ein bisschen herrichten. Und das hat der Lasker seinerzeit gemacht, und zwar auch zum Ausgangspunkt ein Computerprogramm genommen, das eine ganz willkürliche Folge von Tönen und auch Rhythmen erzeugt. Ob auch Lautstärken dabei waren, kann sein, weiß ich nicht. Also ein im Wesentlichen von Zufallsgrößen bestimmtes Programm. Und dieses vom Computer komponierte Stückchen Musik, sehr kurz, also vielleicht bloß 20 Töne lang oder so, mehr eine Art von Melodie oder so, wurde den Kindern angeboten. Die Kinder saßen auch an einem Bildschirm, in einem Keyboard, in einer Tastatur und hatten die Möglichkeit, auf jeden einzelnen Ton zuzugreifen und mit Hilfe der Computertastatur also anzugeben, welchen Ton sie, ob sie lieber zwei Töne vertauschen wollten oder ob sie einen Ton zu laut fanden oder zu hoch oder ob der Ton vielleicht zu viel war oder irgendwo ein Ton fehlte, auf dem allerprimitivsten Niveau. Und hat auf diese Weise in einer ganzen Reihe von Sitzungen die Kinder damit spielen lassen, und jede einzelne Veränderung wurde natürlich im Computer registriert und hinter allerlei mathematischen Verfahren unterzogen, um den eigentlichen Gehalt dieser Veränderung daraus Schlüsse ziehen zu können. Dieses ganze Projekt schien eigentlich sehr interessant zu sein, wurde dann abgebrochen, ich glaube, weil er damals Holland verließ und nach Amerika ging. Aber jedenfalls ist das auch etwas, wo, wie soll ich sagen, gerade der Zusammenhang zwischen etwas mehr oder weniger unbewusst oder mechanisch zustande gekommenem und dem, was man dann hinterher als musikalischen Zusammenhang erfährt, zur Debatte steht. Denn das ist genau das, was die Kinder taten. Sie sollten feststellen, wie weit sie in dem angebotenen Material einen musikalischen Zusammenhang sahen. Und wo sie fanden, dass der musikalische Zusammenhang nicht ganz so war, wie sie ihn persönlich sich vorstellten, konnten sie eingreifen, um allmählich zu einer Version zu kommen, von der sie sagten, ja, so finde ich es am schönsten. Und dann war jeweils das Projekt für diese Person vorbei. Das Ganze ist irgendwo mal veröffentlicht worden, glaube ich. Das fällt mir eben zu dem Zusammenhang. Weil eben so etwas Ähnliches auch eigentlich beim algorithmischen Komponieren eintritt, dass hier zwei Welten einander gegenüberstehen. Die Welt von Regeln und die Welt des musikalischen Bewusstseins, das die Musik empfängt, analysiert, bewertet und letzten Endes darüber doch eine, wenn auch persönliche, Entscheidung trifft. und wie sich diese beiden Welten zusammenbiegen lassen, eben aus der Notwendigkeit, mit der ich angefangen hatte, der Klangdemontage und dann der Formdemontage. Diese demontierten Stücke müssen in irgendeiner Weise wieder zusammengebracht werden. Aber in der seriellen Musik haben wir etwas derartiges tatsächlich auch schon gehabt, also man braucht gar nicht bis in die elektronischen Studios hineinzugehen, auf solche Elemente der Demontage zu stoßen. Ich wollte bei diesem Zusammenhang noch, ein anderes Moment eben anrühren, nämlich einige Bemerkungen machen über den Begriff des Feldes. Ich glaube, wir haben darüber hier und da andeutungsweise gesprochen. Er stammt jedenfalls, soweit ich ihn kenne, von Stockhausen, der seinerzeit für seine Zeittheorie, die in der Reihe 3 seiner Zeit veröffentlicht wurde, unter dem Titel Wie die Zeit vergeht, ist das letzte Kapitel so etwa dem von ihm entwickelten Feldbegriff gewidmet. Und solche Felder, ich glaube, ich habe das andeutungsweise abgeschafft, vielleicht gestern oder bei anderer Gelegenheit erwähnt. Jedenfalls kommt solche Dinge vor, etwa seinen Zeitmaßen, dem Bläserquintett, in denjenigen Partien, die er später hinzugefügt wurden. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass es eine Urversion gibt, die hier aufgeführt wurde. Wir hatten im Westdeutschen Rundfunk, also im elektronischen Studio, ein Tonband mit der Uraufführung der Urversion der Zeitmaße, die dann später veröffentlicht und von Stockhausen dann auch autorisierte Fassung, enthält Passagen, in denen die Instrumente verschiedene Tempi spielen. Das heißt, die Musik ist natürlich richtig metrisch notiert, in Achtel und Viertel und Triolen und was weiß ich, aber es gibt dann eine Tempobezeichnung, die dann Accelerando oder Decelerando, also Langsamen und so weiter, angibt, sodass die Musiker den Text, also so wie man das ja gewöhnt ist aus der Musik, anfangen also zu verlangsamen oder zu beschleunigen. Um ungefähr eine Vorstellung zu haben, was damit gemeint ist, steht im Vorwort, in welchem Verhältnis diese Beschleunigung stattfinden soll. Also dass man etwa am Ende dreimal so schnell ist als am Anfang oder etwas derartiges. Denn sonst kann man sich überhaupt kein Bild machen, was dabei herauskommt, wenn die Flöte beschleunigt und die Oboe verlangsamt. Und wenn das jeder in seiner eigenen Weise tut, dann ist irgendwo die gesamte Partiturkontrolle natürlich nicht mehr möglich. Er hat das dann doch wohl mit Musikern zunächst mal ein bisschen experimentiert, um zu sehen, wie weit man damit gehen kann und diese Partien dann später einmontiert in die bereits bestehende ursprüngliche Version der Zeitmaße. Diese ursprüngliche Version, die gibt es nicht, die ist noch nie veröffentlicht. Das Tonband haben wir auch nicht in der Sonologie mehr. Ich dachte, ich habe solche Sachen seinerzeit mir so gewissermaßen unter den Nagel gerissen und mitgenommen, weil ich dachte, der Stockhausen wird irgendwann das Band vernichten. Das wollte ich dann auch wieder nicht. aber wo das geblieben ist, weiß ich nicht. Jedenfalls, da ist ganz deutlich die Rede von einem Feld. Ein Feld ist eigentlich doch ein Rahmen, in dem der Rahmen steht doch in erster Linie fest. Sonst würde ich mal von einem Feld nicht reden. Es besteht aus mehreren Dimensionen. Innerhalb dieses Feldes, also mindestens noch wohl zwei, innerhalb dieses Feldes, das kann man auch eindimensional vorstellen natürlich, innerhalb dieses Feldes gibt es Elemente. Diese Elemente sind entweder fixiert oder sie sind, haben gewisse Freiheitsgrade, sind also variabel. Sodass man über das Feld Aussagen machen kann, feste Aussagen, soweit es sich um feste Größen handelt, und nur vage Aussagen machen, also Vermutungen anstellen kann sozusagen, oder Wahrscheinlichkeitsbegriffe benutzen muss für die nicht festen Variablen. Worum es dabei geht, ist, dass man wenn man sich solche Felder vorstellt, vor allem solche Felder in eine Komposition einbaut, dass man sich eine Vorstellung macht, was dieses Feld in der Syntax des Ganzen, im Aufbau eines Stückes eigentlich bedeutet, für was es einsteht. Das heißt, welches seine Beziehung ist zu den Nachbarfeldern. Und infolgedessen muss man über das Feld doch irgendeine Aussage machen, wodurch es sich von seinen Nachbarfeldern unterscheidet. Und das sind im Wesentlichen diejenigen Elemente, die dann tatsächlich fest sind. Also angenommen, ein Feld soll hauptsächlich, sagen wir mal, hohe Töne enthalten, ich nehme mal irgendwelche jetzt aus der Luft gegriffene Beispiele, soll hohe Töne enthalten, dann ist die Tatsache, dass es hohe Töne enthält, das Charakteristikum des Feldes und infolgedessen kann ich davon ausgehen, dass ich das Charakteristikum der hohen Töne in Beziehung setzen kann zu einem anderen Charakteristikum in einem folgenden Feld oder einem anderen Feld, was sich zu diesem ersten in Beziehung setzen lässt. Hingegen bleibt in dem Augenblick natürlich frei, in welcher Weise diese hohen Töne angeordnet werden. Sie sehen, dass da Elemente vorkommen, die man aus der Improvisation kennt, wo auch gewisse Rahmenbedingungen gegeben sind, aber innerhalb der Rahmenbedingungen, die Musiker mehr oder weniger frei, um innerhalb dieser Rahmenbedingungen zu musizieren, irgendwelche Klänge zu erzeugen, aufeinander einzugehen, was immer der Fall ist. Diese Feldkomposition ist bei Stockhausen eigentlich entstanden aus seriellen Vorstellungen, weil er doch so strikt er doch ursprünglich in seiner eigenen Anwendung serieller Prinzipien war, merkte, dass irgendwo doch der musikalische Ausdruck, wenn man so will, Musik ist ja nicht bloß Manipulation von seriellen oder sonstigen Größen, dass dieser musikalische Ausdruck doch irgendwo zu einer Erweiterung drängt oder zu einer gewissen Verallgemeinerung. Solche Verallgemeinerungen haben wir ja etwa auch in Begriffen wie sehen wir dich noch auf der Zunge. Das muss auch gesagt, das muss gleich wieder zurückkommen. Jedenfalls, sodass auf der einen Seite beim Komponieren die Festlegung, die in der seriellen Musik doch gewisse Schwierigkeiten bereitet haben und dann auch ganz stark kritisiert worden sind, dass man ihnen entgegenkommt, indem man, sagen wir mal, aufgeweichtere Beziehungen zur Führung hat, die etwas flexibler dem momentanen Vorstellung des Komponisten folgen, ohne dass damit das eigentliche serielle Groß angetastet wird. Das heißt, das Feld muss irgendwie in die serielle Konstruktion hineinpassen, aber Eingriffsmöglichkeiten bieten. Nun, ich erwähne dies eigentlich nur deshalb, weil wir beim algorithmischen Komponieren eigentlich genau auf diesen Punkt hinauslaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Vorstellungen, die jedenfalls bei mir selber zu algorithmischen Programmen geführt haben, doch auch mit dieser Vorstellung von musikalischen Feldern oder von Elementfeldern zu tun haben. Denn genau das haben wir doch eigentlich auch bei Projekt 1 und bei Projekt 2 gesehen, dass es gewisse festgesetzte Größenordnungen gibt, also Fixpunkte sozusagen, und innerhalb dieser Fixpunkte ist dann ein Zufallsgenerator, der das durch die Fixpunkte bereits gegebene, auch eingerahmte, dann im Einzelnen ausfüllt. Je stärker die Musik von Fixpunkt zu Fixpunkt geht, um das mal ganz allgemein zu sagen, desto größer ist die Variabilität innerhalb zwischen den Fixpunkten. Weil die Fixpunkte eigentlich dann das Knochengerüst, das Skelett sozusagen darstellen, was man auch dann als solches wahrnimmt, und in welcher Weise solche Punkte miteinander dann verbunden werden, ist mehr oder weniger frei und kann also im Sinne solcher Feldvorstellungen dann ausgefüllt werden. Ich habe mir bei Feldvorstellungen sogar sehr konkret Gedanken gemacht, wie man das formalisieren könnte. Nicht ausgeführt in Projekt 1 oder 2, aber jedenfalls mal ausgearbeitet und auch sogar veröffentlicht. Es handelt sich dabei um etwa die Ausstellung eines Frequenzraumes. Ich habe, glaube ich, ganz am Anfang unserer Zusammenkünfte bei meinem Stück Essay solche Bemerkungen gemacht, dass da der Frequenzraum auf immer wieder andere Weise gerastert wird, sodass gröbere und feinere Raster zustande kommen, sodass ein solches Raster eine Vorgabe darstellt, eine Bedingung dafür darstellt, in welcher Weise die einzelnen Tonhöhe dann dichter zusammenrücken oder weiter auseinanderstehen. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, wenn ich mir vorstelle, dass ein gewisser Frequenzraum gefüllt werden soll, ich habe, sagen wir mal, eine Oktave zur Verfügung und ich habe also drei Töne. Das war eine sehr konkrete Frage etwa für die Komposition des Essays. Oder ich habe einen Oktav zur Verfügung, aber 30 Töne. In jedem Fall, bei 30 Tönen ist es leicht. Mit 30 Tönen kann ich den Zufallsgenerator anstellen, der wird dafür sorgen, dass so ungefähr der kann die ganze Fläche dieses Frequenzraumes irgendwie bedeckt werden wird. Wenn ich nur 3 Töne habe, dann wird der Zufallsgenerator wahrscheinlich ungünstige oder nicht akzeptable Ergebnisse liefern, weil die 3 Töne den Frequenzraum der Oktave nicht umschreiben. Ich muss jedenfalls, je weniger Töne ich habe, desto mehr muss ich die Grenzen des Feldes betonen, weil ich sonst nicht weiß, wie groß das Feld ist. Und wenn ich Felder so in eine Beziehung setze, dann muss ich jedes Feld als solches auch wahrnehmen können. Das sind so Ideen, die etwa auch der algorithmischen Komposition oder Programmen, die dazu dienen, zugrunde liegen, um dafür zu sorgen, dass dasjenige, was so ein Programm, was unmusikalisch ist, dennoch musikalisch akzeptable Verhältnisse zustande bringt, dadurch, dass Rahmenbedingungen gegeben werden, die man dann als solche erfährt, wie man ja, klassische Musik, Themen oder derartige Dinge oder harmonische Felder und so, doch als solche wahrnahm und zueinander Beziehung setzen konnte. Und in der elektronischen Musik oder in der modernen Musik sind das dann keine Themen mehr, sondern sind das andere akustische Größen oder akustische Erlebnisse, die man dann zueinander in Beziehung setzt. Also man hat solche Rahmen, solche, ja, ich nenne das denn gerne ein Feld beispielsweise, und dieses Feld muss sich selbst so deutlich ausprägen, dass es als solches erfahren wird, so wie wenn Sie etwa an die Kadenzvorschrift in der klassischen Musik denken, dass wenn man wirklich ein Grundtongefühl erzeugen will, also sicher sein will, dass tatsächlich eine bestimmte Tonart definitiv erreicht ist, dann muss man das durch eine sogenannte Kadenz so gründlich umschreiben, dass es nicht nur eine flüchtige Berührung der Zieltonart ist, sondern eine wirkliche Konstituierung dieser Zieltonart. Also etwa so in diesem Sinne. Und wenn ich ein Feld in der Weise auch definitiv als musikalische Größe, erfahrbare Größe innerhalb eines Formverlaufes bewusst machen will, dann muss ich dafür sorgen, dass dieses Feld sich tatsächlich in seinen wichtigen Dimensionen auch wirklich ausdrückt. Und das dann mit Hilfe etwa von Zufallsgeneratoren, weil ich zwar die Grenzen genau angeben kann, aber die Ausfüllung im Einzelnen, in welcher Weise das Feld sich dann ausprägt, für weniger wichtig halten kann. Ja, man könnte solche Feldvorstellungen auch schon finden, wenn man das unbedingt will, etwa in seriellen Vorstellungen, wo man die Reihe als eine Art von Feld sehen kann. Der Feldbegriff ist da nicht so richtig anwendbar eigentlich. Aber wenn man dann denkt, dass in der Zwölftontechnik es üblich war, die Zwölftonreihe auf alle 12 Tonstufen zu transponieren, sodass dann diese Tafel der 12 Transpositionen erscheint, dann ist das schon eher mit dem Feldbegriff zu vereinigen, insofern als keineswegs alle 12 Transpositionen durchlaufen werden müssen. Die Reihe ist wichtiger als ihre Transpositionen letzten Endes, aber dass man doch wahrscheinlich genügend viele solcher Transpositionen in das Stück hineinzieht, um sie doch das Feld der Transposition, also der möglichen Transposition, zum Ausdruck zu bringen. Ja, dies ist sehr theoretisch gedacht, das hört man ja eigentlich nicht. Aber ich denke doch dann an die Konstellationen in der elektronischen Musik, wo man ganz leibhaft hört, was da tatsächlich passiert und in welcher Weise sich, sagen wir mal, Felder, in denen wenig passiert, unterscheiden von Feldern, in denen viel passiert. Und wenn ich sagte vorhin schon zu den formalen Parametern, wenn Dinge gehören wie die Fortspinnung oder Gegensatz, Kontrast, und dergleichen. Und sowas erfährt man ganz unmittelbar, dass so ein Feld mit wenigen lauten Tönen gegenüber einem Feld von vielen leisen Tönen beispielsweise deutlich einen formbildenden Einfluss hat, eine formbildende Kraft hat. Solche mehr pauschal oder, wie soll ich sagen, statistisch definierten Größenordnungen lassen sich gerade algorithmisch natürlich ganz elegant ausdrücken. Und das ist auch so einer der Wege, die dazu führen, allerdings auch insofern als, oder wie soll ich sagen, Sie sehen, dass da auch auf ein anderes Hören eigentlich angespielt wird, ein Hören mehr in statistischen Größenordnungen, anstatt das Hören oder das Hinhören auf einzelne Größen, wie ein bestimmtes Motiv oder ein Thema oder eine Modulation und dergleichen in der tonalen Musik, es ist hier mehr eine Frage des Hinhörens oder des Vergleichens von mehr statistisch formulierten, vielleicht vom Komponisten aus nicht, aber jedenfalls in der Hörerfahrung geht es dann doch häufig um musikalische Zustände, die in ihre Einzelteile kaum mehr aufgelöst werden können, sondern die man einfach als eine Art von Schwarm erfährt oder von, ja, ich möchte beinahe sagen, von einem gewissen Zustand. Ich kann bei dieser Gelegenheit noch ganz kurz anfügen, dass es ein Projekt 3 gibt, ich habe das wohl schon mal erwähnt, was gerade von dieser Vorstellung eigentlich ausgeht. Nämlich, dass es musikalische Zustände gibt, wobei ein Zustand eventuell ausgedrückt werden könnte, auch mit dem Begriff der Faktur. Sagen wir mal, in einer gewissen gleichartigen Weise spielen mehrere Instrumente, so könnte ich das in elektronische oder digitale Bezirke selber übersetzen, darum geht es mir jetzt nicht, in gleicher Weise, na sagen wir mal, etwa wie ein stimmendes Orchester, das ist auch so etwas. Das ist direkt aus der Musik gegriffen. Es ist ein Zustand eben des Stimmens, man erkennt sofort, was die Leute tun, warum das so klingt und unterscheidet sich dann etwa deutlich von dem Anfang der Sinfonie, die darauf folgt, wo dann plötzlich dieselben Klänge in völlig anderen und zwar sehr bewussten und ausgewählten Anordnungen dann zum Vorschein kommen. So etwas nenne ich eigentlich eine Faktur und es ist eine Art von Zustand. Wenn ich jetzt einen solchen Zustand allmählich verändere, so wie man mit einem Crescendo allmählich lauter wird, oder endet man durch diese Veränderung in einen anderen Zustand, und den man dann auch wiederum zeitlich ausdehnen, also eine Weile hörbar machen kann, sodass man sich dieses neue Zustandes bewusst wird. Und zwischen diesen beiden Zuständen gibt es dann ein Feld, indem man sich bewegt, um von einem Zustand zum anderen zu kommen. Da man in diesem Feld zwischen diesen beiden Zuständen sich diese Faktur dauernd ändert, ist es kein statisches Feld, kein Zustand, sondern ja, eigentlich ein Übergangsfeld, in dem von dem einen Zustand zum anderen fortgeschritten wird. Diese Vorstellung war mir deshalb wichtig, weil Computerprogramme häufig nicht den Zeitverlauf berücksichtigen oder berücksichtigen können. Für Projekt 1 habe ich das ganz ausdrücklich seinerzeit erwähnt. Für Projekt 2 habe ich gesagt, dass da das Tendenzprinzip jedenfalls eine Möglichkeit schafft, um vorne und hinten und vorher und nachher etwas deutlicher zu unterscheiden, beim Komponieren schon, sodass das nicht mehr umkehrbar ist. Und diese Vorstellung, dass von einem gegebenen Zustand verändert wird in einen anderen, in einen Zielzustand, betont eigentlich diese Zeitdimension noch wesentlich stärker. Ich habe mir vorgestellt, ein Computerprogramm zu entwickeln, das eigentlich ganz und gar sich gründet auf die Formulierung von Zuständen und Übergängen zwischen ihnen. Wobei nichts zunächst gesagt ist über die Dauer eines Zustandes, ob das eine Sekunde ist oder eine Minute oder eine halbe Sekunde oder 10 Sekunden, ganz egal, irgendetwas, und auch über die Dauer des Zustandes ist nicht gesagt. Das ist einfach eine ganz abstrakte Vorstellung. Aber diese Vorstellung betont wiederum eigentlich diesen Feldbegriff, der da hineinkommt, weil auch ein solcher Zustand als eine Art von Feld umschrieben werden kann, in dem der Zustand als solcher so umschrieben werden muss, dass er sich deutlich abhebt von dem nächsten Zustand. Wenn ich sage, zwei Zustände verhalten sich wie x zu y oder wie 1 zu 2 oder wie a zu b oder jedenfalls in irgendeiner Weise den ausdrücken kann, in welcher Weise sich die Zustände zueinander verhalten, dann spielt das keine Rolle, wie sie selber beschaffen sind, weil das Verhältnis zwischen ihnen gegeben ist und das dann auch bestimmend ist. Das ist auch eine Sache, die ein bisschen sich aus der seriellen Musik eigentlich begleiten lässt. Und auch beim algorithmischen Komponieren wieder sich deutlich bemerkbar macht, dass die Tatsache, dass ein Gegensatz geschaffen wird, zuweilen wichtiger sein kann als die Umstände, aus denen der Gegensatz selber besteht. Gegensatz als solcher kann eine musikalische Funktion sein, so wie wir ja etwa auch den Höhepunkt des kennen. Es gibt in der Musik deutliche Höhepunkterlebnisse, die so stark als solche, als Höhepunkt wirken, dass es im Grunde genommen nicht mehr so wichtig erscheint, ist der Höhepunkt rein dynamisch hervorgebracht, indem plötzlich alle Fortissimo spielen oder werden die höchsten Töne erreicht oder spielt plötzlich das ganze Orchester statt irgendwelcher kleinen Ensembles. Gleichgültig wie, Höhepunkt hat als solcher eine bestimmte erlebnismäßige, eine emotionale Funktion und die Art und Weise, wie der Höhepunkt dann tatsächlich zum Ausdruck gebracht wird, das hängt dann von allerlei verschiedenen Umständen ab. Alles Versuche eigentlich in dieser Improvisation, um sich darüber klar zu werden, was sich bei dieser Demontage des Klanges und dieser Demontage des Forms eigentlich abheben lässt, was sich gesondert betrachten lässt, was sich seines Inhaltes entleeren lässt, sodass man eigentlich bloß noch die Begriffshülse übrig behält, etwa die des Übergangs oder die des Höhepunktes und dergleichen, um sich dann nachträglich zu fragen, wie ein solcher hohl gewordener Begriff gefüllt werden kann, und zwar nicht erlebnismäßig beim impulsiven Komponieren, sondern durch einen Algorithmus, der ja da eine ungeheure Variabilität natürlich entfalten kann. Alle Register der Wahrscheinlichkeit und der Zufallsmanipulation und so weiter können zu Hilfe genommen werden, um einen solchen hohlen Begriff zu füllen und etwas hervorzubringen, was diesem Begriffsinhalt entspricht, also etwa ein Höhepunkt markiert oder einen deutlichen einen Übergang herstellt und dergleichen mehr. Hat jemand hierzu etwas noch zu ergänzen, zu fragen? Weil ich improvisiere ein bisschen über das, was wir zunächst eigentlich sehr konkret als technische Voraussetzungen, als musikalische Voraussetzungen für algorithmisches Komponieren gesehen haben, auch die Betrachtung von Projekt 1 und Projekt 2. Aber darüber hinaus gibt es so ein Umfeld gewissermaßen, in dem dann diese Art von Ideen sprießen. Okay. Wir werden heute wahrscheinlich ein klein bisschen eher Schluss machen müssen, weil ich noch eine Besprechung habe hier im Hause. Aber in der Zeit, die uns bleibt, hätte ich nicht übel Lust, Ihnen noch ein Stück Musik vorzuspielen, was in gewisser Weise hier hineinpasst, denn es enthält Elemente, die man würde unterbringen können unter dem Begriff des Feldes, unter dem Begriff des Übergangs und alle diese Dinge, über die wir hier gerade soeben gesprochen haben. Ich glaube nicht, dass ich es bereits vorgeführt habe, es handelt sich um ein Streichquartett. Nein, glaube nicht. Werde ich nicht. Ein Streichquartett, das also algorithmisch zustande gekommen ist und in dem auf der einen Seite ein deutliches Variations- oder Variantenprinzip bemerkbar ist. Ich brauche das gar nicht weiter auszuführen. Sie werden das dann hören, direkt sehen. Auf der anderen Seite aber auch ein Übergang stattfindet von einer Konstellation des Anfangs zu einer Konstellation gegen Ende oder am Ende des Stückes. Sodass also eigentlich ein großer Übergang von einem Anfangs erreicht wird, also ein Übergang von einem Anfangszustand zu einem Endzustand, und dieser Übergang selbst wieder eigentlich sich vollzieht in Form von Varianten, so habe ich das bisher technisch eigentlich immer genannt, aber ich würde es jetzt auch nennen können im Sinne von Feldern, dass ein Feld sich wiederholt, aber jedes Mal doch eine andere, Ausgestaltung erfährt. Mit Feld bezeichne ich dann eine gewisse Art des Zustandes, sagen wir mal, dass bestimmte Elemente die Möglichkeit haben, in ihm zu erscheinen, aber bei jeder Wiederholung dieses Feldes dann diese Ausfüllung wieder etwas anders ausfällt. Dies ist eigentlich der unzureichende und beinahe ergebnislose Versuch, etwas mit Worten zu schildern oder unter Begriffe zu bringen, die wir jetzt theoretisch gerade behandelt haben, ohne dass dieser Begriffsapparat diesem Stück eigentlich zugrunde liegt. Nur weil sich das eben aus unserer Darstellung so ergibt, dachte ich, das so in dieser Weise eben vortragen zu sollen. Es ist ein Schreibwerk jetzt von 1987. Es ist nicht sehr lang. Wie lang? Nach 12 Minuten? Ich weiß gar nicht mehr. Und verdankt sich eben doch in der algorithmischen Ausarbeitung, wie die anderen Stücke auch, die wir besprochen haben. Ich nehme an, dass Anschlüsse stimmen. Fängt nicht sofort an, was ich. Das ist eine sehr gute Frage. Nicht, dass sie eigentlich sehr wichtig ist, denn überhaupt, wenn man sich ein Musikstück anhört, ist es eigentlich ziemlich gleichgültig, auf welche Weise es komponiert worden ist. Und in diesem Fall weiß ich sogar eigentlich nicht mehr ganz genau, wo wir die gemacht haben. Denn es sind jetzt das Komische, die Teilzüge, die typisch für Projekt 1 sind, und es sind Züge, von denen ich meine, dass sie eigentlich typisch sind für Projekt 2, sodass ich im Augenblick zweifle. Ich habe dummerweise diese Unterlagen zu Hause gelassen in Holland, sodass ich sie im Augenblick nicht nachschauen kann, was seinerzeit eigentlich der Fall gewesen ist. Die Tatsache, dass es sich um ein Streichquartett handelt, lässt mich eigentlich eher vermuten, dass es mit Projekt 2 gemacht ist. Und auch eine gewisse strukturelle Eigentümlichkeiten. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal von diesen autonomen Pausen gesprochen, die Projekt 2 erlaubt, in einen bestehenden Kontext einzuschieben. Auch solche Momente kommen in diesem Stück vor, was also den Verdacht nahelegen würde, dass es doch wohl mit Projekt 2 gemacht wird, sein müsste. Aber ich glaube nicht, ich glaube, es ist doch mit Projekt 1 gewesen, wobei dann Projekt 1 eine in einer Art und Weise eingesetzt worden ist, dass diese solche Effekte dann eben auftreten. Die Verschiebung, von der ich sprach, das von dir gesehen zum Schluss, im Sinne eines Übergangs, wenn man so will, von einem Zustand in den zweiten, man kann mehr Zustände, wenn man will, hier wenigstens drei unterscheiden, mehr von Pizzicato bestimmten Mittelpassagen, ist relativ gering für mich, aber doch gerade so eben merkbar. Das hat mich doch interessiert, hier zu vereinigen, das mehr vom Zufall gesteuerte Prinzip eines komplizierenden Algorithmus im Projekt 1 zu vereinen mit einer mehr zielgerichteten Formentwicklung, auch wenn die sich relativ schwach, weil es kommen immer noch Momente des Anfangs bis zum Schluss vor, aber diese Art von Auflösung in Einzelinstrumente, die ist am Anfang, der außerordentlich massiv ist, noch nicht gegeben. Also insofern gibt es doch diese Art von Entwicklung. Und das miteinander zu kombinieren, hat mich hauptsächlich gereizt. Ich habe bis dahin eigentlich immer das war Projekt 1, das ist mir inzwischen völlig klar geworden. Ich weiß nicht, warum ich daran eigentlich gezweifelt habe. Man kann das auch hören. Ja, und was da gespielt hat, war das Arithmetik. Jedenfalls habe ich früher, ich hatte ja Beispiele gegeben aus den Segmenten beispielsweise, die mit Projekt 1 komponiert sind, wo eigentlich die Entwicklung ausgesprochen stufenweise verläuft und jedes Segment eine andere Stufe dieser Entwicklung darstellt, aber eine solche Stufe bleibt in sich selber mehr oder weniger konstant. Das ist also allgemein gesprochen mehr ein Feld zu vergleichen als eine Entwicklung. Weil Feldgedanke doch eigentlich der Entwicklung entgegengesetzt, wo also keine Tendenzen wirksam sind, sondern wo sich nur etwas ausprägt in einer bestimmten Weise mit aller Freiheitsgraden und sich auch nur in dieser, wie soll ich sagen, statistischen Ausdrucksform von anderen Feldern unterscheidet. So war das bei den Segmenten und bei den Stücken, die ich bis dahin gemacht habe, weil ich mir dachte, dass innerhalb eines solchen Feldes, also eines Segments beispielsweise, sich genügend musikalische Beziehungen herstellen durch die vielfältige Verknüpfung der in diesem Feld enthaltenen Elemente, dass man eigentlich als Hörer zuweilen in einen Schwebezustand gerät, wo man eigentlich nicht genau weiß, handelt es sich bloß um die Darstellung eines Zustandes oder gibt es in Miniaturformat sozusagen von Note zu Note oder von kleinen Notengruppen zu kleinen Notengruppen nicht doch so etwas wie eine kleine Entwicklung. Mit Entwicklung meine ich ja ganz schlicht, dass deutlich eine Erwartung geweckt wird. Das ist doch etwas, was in der Musik sehr häufig oder selbst bestimmt ist, dass gewisse Erwartungen geweckt werden, die keineswegs eingelöst werden brauchen. Aber die Art, die Intensität der Erwartung des Hörers ist doch eigentlich nur ein anderer Ausdruck dafür, dass das Stück Momente enthält, die Aufmerksamkeit und das Interesse des Hörers fesseln. Ohne Interesse an dem, was da passiert, erwartet man natürlich auch nichts. Also je stärker eigentlich das Stück das einlädt, um zuzuhören, erweckt es auch Erwartungen. Und von einem mehr statistisch komponierten Feld ist das eigentlich in geringerem Maße zu erwarten. Insofern war ich immer eigentlich sehr froh, dass selbst in solchen statistisch mehr komponierten Felder wie einem einzelnen Segment in dieser Reihe, dann doch überall kleine Ansatzpunkte sind für so eine Art von Erwartungen und dann kann man das, was darauf folgt, in Beziehung setzen zu der Erwartung und häufig ist das durchaus befriedigend, dass nicht genau das eintritt, was man erwartet, aber wo man sagt, oh ja, das geht natürlich auch, während natürlich auch dann große Überraschungseffekte vorkommen, mehr im Sinne von Kontrasten oder unerwarteten Ereignissen.
Ja. Wenn Sie auch Wert auf diese Entwicklungsmöglichkeiten legen, warum sind die in Projekt 1 der Einfachheit halber nicht integriert worden? Oder wird das sozusagen durch Projekt 2 in gewisser Weise eingelöst, dass es auch Entwicklungslinien größeren Ausmaßes geben kann?
Naja, man muss das natürlich auch historisch sehen. Diese Art, was ich jetzt gerade angedeutet habe, mit Zustands- und Zustandsübergängen und Zustandsentwicklungen und dergleichen. Das waren Probleme, die mich damals, als ich das Projekt 1 prinzipiell nicht interessierten. da war ich mehr der statischen Darstellung musikalischer Größen viel stärker interessiert als an solchen dynamischen Übergängen. Daher auch das Projekt 1 dafür eigentlich nicht unmittelbar Möglichkeit oder Handhaben dafür enthält. Aber dennoch, man kann es dazu zwingen. Und das ist eben dann, anstatt ein neues Programm zu schreiben, habe ich dann mir wieder andere Einsatzmöglichkeiten von Projekt 1 ausgedacht, um auch andere musikalische Ziele mit demselben Instrument zu erreichen. Denn ganz und gar den Charakter des statischen, des zustandsmäßigen verlassen will ich nicht. Meine persönliche Ästhetik ist eben so beschaffen, dass ich doch dieses mosaikartige Spiel mit gleichen Elementen außerordentlich schätze. Also eine Musik, die ich möchte beinahe sagen, ein starkes dekoratives Element enthält und nicht so sehr ein dynamisches, weil Dynamik auch immer ein bisschen das Element des Unkontrollierten enthält. Und da dies alles aus der Sphäre eigentlich der absolut kontrollierten Musik kommt, aus der ich dann so nach und nach, sagen wir mal, ausgebrochen sind, die ich versucht habe zu erweitern, aufzuknacken sozusagen, nicht nur durch die Montage von Klängen und Formen, wie ich das vorhin genannt habe, sondern auch durch die Art und Weise, wie eine musikalische Form sich darstellt, sich im Laufe der Zeit entwickelt, aus statischen Feldern zusammensetzt oder dass da auch gewisse dynamische Elemente drin sind. In diesem Stück habe ich die dynamischen Elemente etwas stärker betont als sonst und sie ließen sich natürlich noch viel stärker betonen. Es ist tatsächlich allerdings so, das haben wir ja doch bei der Betrachtung von Projekt 1 wohl gesehen, dass Projekt 1 an und für sich lediglich statistische und statische Felder komponiert und dass lediglich dann die musikalische Spannung oder wenn man das so nennen will, die musikalische Entwicklung, der musikalische Fortgang, der Fortgang der Form sich darin äußert, wie ein Feld auf das andere folgt, blockweise sozusagen. Man kann natürlich auch Projekt 1 für kürzere Zusammenhänge, man muss nicht die maximale Anzahl von 260 Zeilen, wie wir damals gesehen haben, die noch willkürlich sind, immerhin, benutzen. Man kann auch kleinere Zusammenhänge komponieren und dann von einem kleineren Zusammenhang zum nächsten gerade die kleinen Veränderungen anbringen, die dann insgesamt den eher dynamischen Charakter betonen. Ich sagte ja, man kann denken an Felder, die sich langsam verschieben, sodass zwar in jedem einzelnen kleinen Feld überhaupt, also technisch gesprochen, keine Dynamik vorhanden ist, weil das Programm davon nichts weiß und Elemente nicht in dynamische Beziehungen zueinander setzt. Also dynamisch, damit meine ich, dass sie wirken, als wären sie von einer Kraft getrieben und zielbewusst irgendwo hinstreben. Das ist doch das, was wir eigentlich unter Dynamik verstehen. Das kennt das Programm ja nicht. Aber es ist eigentlich eine Frage der Rastergröße, nicht? Was wir auch aus der Computertechnologie oder der modernen digitalen Fotografie und so weiter kennen, oder beim Zeitungsdruck schon, überall da, wo die dynamische Welt des gleitenden Übergangs eigentlich in Raster zerlegt wird oder sogar werden muss. Je feiner das Raster ist, desto dynamischer wirken, desto gleitender werden die Übergänge und je gröber das Raster ist, dann kommt so ein treppenhafter, so ein sprunghafter Charakter hinein. Diesen sprunghaften Charakter habe ich am Anfang wahrscheinlich stärker betont, interessierte mich mehr, lag mir ästhetisch näher in Art und Weise, wie ich musikalisch dachte und was ich musikalisch tun wollte. Und das war nicht nur, und das war, ja, wie soll ich sagen, Ich wollte eben sagen, das war schon in der Zeit, ehe ich mit mechanischen Elementen zu tun hatte, also ehe es für mich einen Computer gab, ehe ich im elektronischen Studio war. Aber das ist insofern nicht wahr, als ich auch davor schon mit Experimenten beschäftigt war, um Musik eher im Sinne von Zuständen zu beschreiben und nicht so sehr Dynamik. Wir haben ganz am Anfang schon, glaube ich, darüber gesprochen, dass eigentlich der emotionale Charakter, der emotionale Geist von Musik sich also rhythmisch kaum fassen lässt. das ist etwas, was eben doch gerade das Unregelmäßige, das Ausbrechende ist, was aus irgendwelchen bereits Zusammenhängen, aus Zwangslagen und so weiter ausbrechen, das, was man unter Emotionen, unter Entladung und dergleichen versteht. Dieser ganze Begriffsapparat kommt eigentlich doch aus einer Sphäre, wo man aus geregelten Zusammenhängen eher ausbricht, als sich in sie hineinflüchtet. Und man könnte tatsächlich die ganze serielle Musik, die ja doch solche mehr statischen Elemente in Musik hineingebracht hat, verstehen als eben das Umgekehrte, das Zurückflüchten in die festen, gesicherten Bezirke festgelegter Formen, etwa vor dem Hintergrund der romantischen Musik, die doch sehr viel stärker dann als die serielle Musik von Gefühlselementen bestimmt war. Daher auch viele Leute sehr stark anspricht und die ganze Bewegung der neuen Musik, man braucht da die frühen Hände mitzudenken und dergleichen, alles was sich dann daran anschloss, neue Sachlichkeit und dergleichen, das ist ja eigentlich genau diese Flucht vor dem Unbeherrschbaren oder Unbeherrschten, dem Wagen, dem nicht eigentlich genau Festlegbaren, dem Überschwang, dem Gefühlsmäßigen, alles das wird zunächst einmal ausgeklammert und es wird eher versucht, Musik auf ihren, wie soll ich sagen, eine Art von Bausteincharakter zu reduzieren, aus Steinchen, die man dann mosaikhaft wieder zusammensetzt. Die serielle Musik hat davon ganz deutlich gezehrt. Und das ist natürlich auch gerade das Moment an der Musik, was sich doch in erster Linie für die Algorithmisierung anbietet. Daher sind so Sachen, die jetzt später plötzlich hereinkommen, dass man doch versucht, einen mehr dynamischen, einen mehr gleitenden Charakter hineinzubringen, etwas, was ursprünglich in diesem Programm nicht angelegt ist. Und was ich als unter dem Titel Projekt 3 gerade erwähnte, hätte gerade diesen Charakter sehr viel stärker betont, nämlich eben das Gleitende hineinzubringen, den Übergang anstatt des Sprunges. Sprünge können immer gemacht werden, aber dass auch die Übergänge algorithmisch genauso erfasst werden und manipuliert werden können, wie die Sprünge in der mehr sprunghaft organisierten Musik. Mit Projekt 3, ich kann das noch eben ganz kurz erwähnen, ein paar Minuten haben wir noch, hatte ich mir vorgestellt, dass der Komponist einen musikalische Zustände definiert. Das heißt, ein Zustand ist definiert durch bestimmte Parameterkonstellationen. Und wenn ich solche Parameterkonstellationen mit irgendwelchen Ausführungsbestimmungen, mit irgendwelchen Regeln also wirken lasse, also ein Programm abarbeite, das diesen Zustand, also diese Parameterdefinition berücksichtigt, dann kann ich mir das anhören, sagen wir mal, für eine halbe Sekunde, werde ich wahrscheinlich den Zustand als solchen nicht erfahren, weil er in dieser halben Sekunde nur erst bruchstückhaft zur Erscheinung gekommen ist. Ich kann mir 5 Sekunden anhören, dann werde ich vielleicht, ich mache jetzt ein willkürliches Beispiel, werde ich möglicherweise den Zustand gerade so eben als solchen einmal erfahren haben, ohne richtig dahinter zu kommen, worin er eigentlich besteht. Ich kann mir 5 Minuten anhören und dann wird er mir wahrscheinlich schon nach einer halben Minute langweilig sein. Weil in dem Zustand natürlich irgendwo der Gehalt sich erschöpft und sich bloß noch wiederholt und eigentlich nichts Neues bringt. Es gibt irgendwo eine ideale Dauer dafür. Nun gut, damit kann der Komponist dann eben spielen, so war die gedacht mit Projekt 3. Ein solcher Zustand, der dann durch irgendwelche Bestimmungen definiert ist, hört man sich direkt an, experimentiert meinetwegen mit der Dauer und wenn man dafür eine bestimmte ideale Dauer gefunden hat oder zumindest einen Dauernbereich, in dem sich das machen lässt. Man kann ja auch so einen Zustand nur eben andeuten, man kann ihn auch mal ein bisschen weiter auswalzen. Also gut, dann ergibt sich ein Bereich zwischen einem Minimum und einem Maximum. Das wird festgelegt durch Knopfdruck sozusagen und abgespeichert und abgelegt. Und so kann der Komponist dann eine ganze Reihe von solchen Zuständen, die keine Musikstücke sind, keine Segmente sind und dergleichen, sondern einfach nur Bausteine sozusagen ablegen unter irgendwelchen willkürlich gewählten Namen und dann angeben, welche Zustände und das wiederum zunächst in einer experimentellen Phase durch einen Übergang verbunden werden sollen. Dann wird bestimmt natürlich einerseits werden bestimmt die Eckgrößen dieser Zustandsveränderung, also die bereits im festgehaltenen Zustände, wie ich gerade beschrieben habe. Also dieser Übergang wird definiert durch von wo nach wo er geht und natürlich wie lange er dauert und dann zusätzliche Bestimmungen, da habe ich, weiß ich nicht, noch nicht so genau, was man da angeben kann. Man kann beispielsweise an mehr lineare oder an exponentielle Übergänge denken. Man kann denken aus Übergängen, die stärker oder auch weniger stark von Zufallseinflüssen durchsetzt sind. Man kann sich halt Übergänge sich vorstellen, die gewissermaßen Umwege machen, um zum Ziel zu kommen. Also alle möglichen Dinge, die zunächst mal, was die Begriffe angeht, gar nicht mal so außerordentlich musikalisch klingen, aber unter denen ich doch mir deutlich musikalische Vorstellungen machen kann. So hatte ich mir auch beispielsweise vorgestellt, dass ich einen Zustand A habe, ich nenne ihn mal jetzt A, und einen Zustand B, zu dem ich endgültig will. Ich habe bereits vorbereitet einen Zustand C und ich mache einen kleinen Umweg über C, um nach B zu kommen und dergleichen. Also jedenfalls solche fixierten Zustandsbeschreibungen dann im Sinne einer Form miteinander zu verknüpfen, sodass alle Möglichkeiten eigentlich gegeben sind, zwischen dem statischen, dem blockhaften, dem sprunghaften Komponieren oder musikalischen Ablauf und den fließenden, den gleitenden, den mehr dynamisch bestimmten Abläufen, aber dann tatsächlich zielgerichtet, sodass man sich jedes Mal jeder Phase des Komponierens vor Augen halten muss, wo komme ich her, wo will ich hin, das heißt, was verknüpfe ich mit was anderem und dergleichen mehr. Naja, ich habe das, glaube ich, kurz erwähnt, aus Finanzierungsgründen, das war eine Gemeinschaftsarbeit, ist die Entwicklung dieses Programms zunächst einmal stillgelegt worden. Wer weiß, vielleicht kommt sie noch einmal in Gang. Hier zunächst mag es ja genügen, darauf hinzuweisen, als eine weitere Möglichkeit, komponierende Programme ins Auge zu fassen und an was für Instrumente man etwa denken könnte, um doch alles das, was man musikalisch in einer musikalischen Struktur zum Ausdruck bringen kann, zu formalisieren und so aufzubereiten, dass es mit einer Computertastatur und einem Bildschirm und einer Reihe von Fenstern, die man sich da hineinziehen kann, kontrollieren kann. Ja, es ist, wie gesagt, ich habe noch eine Besprechung, ich habe es ein bisschen einiger heute als sonst. In jedem Fall setzen wir fort, sehen wir uns wieder am nächsten Dienstag. Tschüss.